Die Botschaft außerhalb des Lagers gehen wurde am 19.07.1964 im Brenham Tabernakel gepredigt. Übersetzer ist Bruder Fritz Röschert. Lasst uns gerade noch einen Moment stehen bleiben. Lieber Gott, wir sind dir für dieses Vorrecht erneut dankbar, um im Hause Gottes zu stehen und um den lebendigen Gott anzubeten. Wir sind so dankbar, dass wir noch dieses Vorrecht im Lande gewährt bekommen. Und nun sind wir auch für diese gläubigen Menschen so dankbar, Herr, die so viele Meilen weit hergekommen sind, viele von ihnen hunderte Meilen. In dieser Nacht werden einige von ihnen noch versuchen, ihren Weg zurückzueilen, die Straßen entlang, über die Straßen. Gott, ich bete, dass du mit ihnen sein mögest und ihnen helfen wirst. Leite sie, o Vater. Wir danken dir für diesen kleinen Regenschauer, der die Luft vorübergehend für uns abgekühlt hat. Und Vater, wir beten, dass du uns heute Abend in deinem Wort begegnen wirst, denn aus diesem Grunde haben wir uns versammelt, Herr. Es ist deshalb, um dir in deinem Wort zu begegnen. Hilf uns, Herr, dass unsere Versammlung für dein Königreich nützlich sein wird und dass uns so geholfen sein möge, dass wir anderen helfen können. Gewähre diese Dinge, welche wir in Jesu Namen erbitten. Amen. Ihr mögt euch setzen. Ich hatte soeben hier drin einige private Aussprachen und kurz bevor die Versammlung begann, gab mir Billy eine Menge von ihnen, so dass ich kaum weiß, auf welche Weise ich beginnen soll. Aber wir beten, dass Gott euch für eure Mühe, da ihr für den Abendgottesdienst hier geblieben seid, segnen wird. Nun, wenn Gott will, so werde ich am nächsten Sonntag wieder einen Gottesdienst haben. Ich sprach mit dem Prediger und es ist alles in Ordnung mit ihnen. Und nun wünsche ich, dass ich die Zeit hätte, um jeden guten Freund, den ich hier drinnen habe, zu begrüßen. Aber ich weiß, dass ihr wartet. Es ist heiß und ich will nicht die Zeit überschreiten und ich möchte nur dieses sagen: Gott segne euch. Ihr wisst, und ich kenne auch keine größere Sache, die jemand für mich bitten könnte, als zu sagen: Gott segne dich. Siehst du, wenn er das tut, das ist dann alles, was ich brauche, einfach nur das. Ich denke, das größte Wort in der Mundart ist: Gott segne dich. Und nun, ich weiß, er tut es. Und wie ich zu meiner Frau vor einigen Augenblicken sagte, also ich versuchte ein Bad zu nehmen und ich konnte nicht trocken werden, ich trocknete und dann war ich wieder nass. Ich trocknete mich und ich konnte nicht einmal mein Hemd anbekommen. Und es ist ein kleiner Unterschied dort draußen in Tucson. Es ist etwa zweimal so heiß dort, aber dann hast du keinen Schweiß. Dort ist keine Feuchtigkeit in der Luft. Es trocknet ab, sobald du herauskommst. Du stellst dort eine Kanne Wasser hin und es ist sofort weg. Du kannst nicht schwitzen, weil es die Feuchtigkeit wegnimmt, bevor du schwitzen kannst. Du schwitzt richtig, aber du siehst es nicht. So, hier hatte ich eine schreckliche Zeit, in der ich versuchte, trocken zu werden. Und ich bin schon wieder richtig durchnässt. In dem Raum, wo ich gewesen bin, wir waren 7 oder 8 Leute darin und es waren Notfälle und denen musste zuerst geholfen werden. Nun, der Grund, dass ich bleibe und euch bitte zu kommen, ist deshalb, weil ich fühle, dass es für uns nützlich ist. Ich würde es sonst nicht tun, Freunde, wenn ich hatte zu viel von euch, als dass ich denke, dass ihr nur kommt, um jemanden zuzuhören oder um etwas zu hören, was ich zu dem oder zu dem zu sagen habe oder so etwas. Ich würde das nicht tun. Das würde nicht richtig sein. Es würde nicht meine Liebe zu euch zeigen, nur deswegen zu kommen. Ich glaube nicht, dass ihr nur deswegen kommt, obwohl ich weiß, dass ihr mich liebt, wie ich euch liebe. Und so ich weiß, dass ihr sonst die Dinge nicht auf euch nehmen würdet, welche ihr tut. So halte ich so viel von euch, dass ich euch nicht so in der Hitze sitzen lassen würde und solche Dinge, wenn ich nicht wüsste, dass es etwas ist, um euch zu helfen. Denn bevor ich hierher komme, versuche ich immer mein Bestes vor Gott, um eine Kleinigkeit herauszupicken, irgendwie eine Schriftstelle und bitte dann als letzte Sache um seine Führung. Hilf, Herr Gott, auf irgendeine Weise und gib alles, was du diesen lieben Menschen geben kannst. Und ich erwarte und glaube, dass ich immer mit euch leben werde. Ich glaube, dass dieses die kürzeste Zeitspanne ist, die wir haben, während wir uns auf diese Weise zusammenfinden. Wir werden in Ewigkeit zusammen sein. Seht ihr? Ich glaube das. Und ich möchte euch helfen. Und ich, wenn ich etwas falsch sage, der himmlische Vater weiß, dass es nicht deshalb ist, weil ich es nicht zu tun beabsichtige. Es ist, weil ich es nicht weiß. Ich bin unwissend, wenn ich es tue. Deshalb, in dem Wissen, dass ihr in meiner Verantwortung seid und in meinen Händen durch das Evangelium, so möchte ich euch immer richtig in den Seiten dieser Bibel halten. Oftmals kommen Menschen zu mir und sagen, Bruder Branham, wenn du nur einmal mit uns hinausgehen würdest und sprechest, so spricht der Herr zu meinem kleinen Kind, welches krank ist, so würde es gesund werden. Dort hinauszugehen und nur zu sagen, es wird gesund werden, das ist alles, was ich dich bitte zu tun. Nun, das ist anständig und lieblich, wie ich das schätze. Aber ihr wisst, ich kann das nicht tun, es sei denn, er sagt es mir zuvor. Seht ihr, ich kann für das Kind beten und alles tun, was ich kann, aber ihr seht, was wäre, wenn ich da mit einer Begeisterung hinginge und das spreche. Seht ihr, wenn ich spreche, so spricht der Herr, dann wäre es in Wirklichkeit, so spricht meine Begeisterung. Seht ihr, und dann kann es geschehen oder es geschieht nicht. Aber was ist dann, wenn diese gleiche Person unter meiner Begeisterung steht und es geschieht nicht? Diese Person könnte einmal in einem Zustand zwischen Leben und Tod kommen. Wo würde dann ihr Vertrauen liegen? Sie müsste befürchten, dass ich erneut in einer Begeisterung stehen könnte. Seht ihr? So, wenn ich es sage, so möchte ich todernst sein, dass alles richtig ist, soweit ich es nur weiß. Und wenn er zu mir spricht, kann ich nur das sagen, was er mir zeigt. Ob es gut ist oder schlecht, ich habe es nur zu sagen. Und manchmal ist es nicht erfreulich, diese Dinge den Menschen zu sagen. Aber doch bin ich den Menschen verpflichtet, ihnen die schlimmen Dinge, die ihnen zugestoßen werden, zu sagen, genauso wie ich verpflichtet bin, ihnen die guten Dinge zu sagen, die ihnen zustoßen werden. Und nach allem wünschen wir den Willen des Herrn. Manchmal ist der Wille des Herrn unseren Wünschen entgegengesetzt. Aber dennoch, wenn wir den Willen des Herrn wünschen, ist es auch wertvoll zu wissen, dass das Böse uns zustoßen wird, so es der Wille des Herrn ist. Ob es gut oder böse ist, es ist der Wille des Herrn, den wir tun möchten. Und ich weiß, dass wir auf diese Weise Ausschau halten. Ich weiß, die Brüder haben gewöhnlich hier am Sonntagabend eine 30 Minuten oder 20 oder 30 Minuten Botschaft. Und ich weiß es nicht, ob ich das auch tun kann oder nicht. So versuche ich eben das Beste, was ich tun kann. Nun, ich denke, dass da unmittelbar danach ein Taufgottesdienst ist. Ich hörte, dass sie fortwährend eine große Gruppe von Leuten an diesem Morgen tauften. Konstant finden hier all die Zeit hindurch Taufen statt. Prediger, Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Gemeinde Gottes, Lutheraner, was auch immer sie sind, sie kommen und werden im Namen des Herrn Jesus Christus getauft. Und vor Gott, wenn ich vor dem Gericht stehen werde, muss ich mich dafür verantworten. Und wenn ich mir genauso klar wäre, in allen Dingen in meinem Leben gerechtfertigt zu sein, wie ich es darüber bin, dann wäre ich für die Entrückung gerade jetzt fertig. Denn ich weiß, dass das die Evangeliumswahrheit ist. Seht ihr? Das ist die Wahrheit. Es gibt nicht eine andere Schriftstelle in der Bibel, wo irgendjemand jemals auf eine andere Art getauft wurde, als in dem Namen von Jesus Christus. Der Auftrag von Vater, Sohn und Heiliger Geist ist nur, geht überall hin, lehret alle Nationen, tauft sie in dem Namen von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Nicht in dem Sprich, nicht diese Titel über sie aus, sondern tauft sie in dem Namen von dem Vater, Sohn und Heiliger Geist, welcher der Herr Jesus Christus ist. Jedermann in der Bibel wurde in dem Namen Jesus Christus getauft und die Bibel sagt, dass wer immer ein Wort herausnimmt oder hinzufügt, auf irgendeine Weise wehe ihnen. so habe ich genug anderes, von dem ich mich fürchten muss, außerdem hinzufügen oder wegnehmen von der Schrift. Es hat mir viele Male Schwierigkeiten bereitet, aber ich bleibe direkt dabei. Er ist meine Verteidigung. Es hat mich veranlasst, mich von vielen Freunden zu trennen. Sie haben sich deswegen von mir getrennt. Aber solange wie ich diesen Freund hier halten kann, den Herrn Jesus, und er ist das Wort. Es macht nichts, wie holprig der Pfad ist und wie schwer der Weg ist. Er ist auf demselben Weg gekommen. Und wenn sie den Meister des Hauses Beelzebub nannten, wie viel mehr werden sie seine Jünger so nennen? Nun, der Herr sei mit euch allen und segne euch durch diese Woche und gebe euch das Beste. Ich bitte Gott darum, dass er es euch gibt. Das ist mein Gebet. Nun werden wir aus dem kostbaren Wort lesen. Und nun erinnert euch wieder daran an Mittwochabend. Bruder Branham spricht mit Bruder Neville über Versammlungen, der Übersetzer. Montag und Dienstagabend ist Hausgebetsversammlung. Ich denke, dass die Leute es wissen. Bruder Junior Jackson, ist er in dem Gebäude? Ich? Bruder Jackson, ich weiß nicht, er ist hier, Bruder Jackson. In Ordnung. Ich, ein anderer Bruder Jackson, ich und Bruder Don Ruddle, ist er in dem Gebäude heute Abend? Bruder Don? Da drüben. Und viele von den anderen Brüdern. Ich sehe hier die Brüder von Arkansas und Louisiana und von den verschiedenen Orten aus dem ganzen Land. Und ich habe einige, auch ein älterer Bruder ist heute Abend hier, Bruder Thomas Kitt, der hier zu meiner Rechten sitzt, wird in ein paar Tagen 84 Jahre alt. Vor ungefähr 3 oder 4 Jahren wurde er an einem Prostataleiden operiert und war mit Krebs am Sterben. Der Doktor hatte ihn nur noch liegen gelassen, um zu sterben. Und ich habe immer meinen alten Wagen ruiniert, wenn ich zu ihm nach Ohio hinaufgefahren bin. Und der Herr Jesus heilte ihn ganz und gar. Heute Abend ist er hier und seine kleine Kameradin, viele von euch kennen sie, vielleicht einige auch nicht, aber hier sind ein Mann und eine Frau, die das Evangelium predigten, bevor ich geboren war. Denke daran, und ich bin auch schon ein alter Mann, seht ihr? Nun, ich schaue sie an und sie gehen immer noch voran. Dann bekomme ich wieder Mut. Jeder von uns kennt Bruder Bill Dauch, welcher in der Ecke hier sitzt. Und oh, wie sind wir alle dankbar für diese großen Gottessegnungen. Und mögen sie weiterhin mit uns sein, bis die letzte Posaune bläst. Und ihr wisst, dass wir dann zusammen aufgenommen werden, um dem Herrn in der Luft zu begegnen. Denkt daran, die zurückgebliebenen Menschen können euch nicht mehr sehen, aber ihr kommt mit dem Rest der Gruppe zusammen. Die, welche lebendig sind und übrig bleiben bis zu dem Kommen des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die entschlafen sind. Nicht gestorben. Nein, Christen sterben nicht. Sie sind nur ein wenig am Ausruhen. Seht ihr? Das ist alles. Oh mein. Und die Posaune Gottes wird ertönen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen und sich vielen zeigen. Und mit einem Mal, wenn du zufällig stehst und schaust und gut, dort ist ein Bruder. Und du weißt, dass es nicht mehr lange ist. In ein paar Minuten werden wir verwandelt sein. In einem Moment, in einem Augenzwinkern und mit ihnen zusammen, mit denen, die auf der Erde fehlen, anwesend sein. Hinaufgenommen, um dem Herrn in der Luft zu treffen. Und wenn wir daran denken, was wir in den Schriften gesehen haben, die ganz klare Bestätigungen der Stunde, in der wir leben, es könnte sich ereignen, bevor der Gottesdienst endet. Denkt nur daran, an diesem Abend, und mit diesem nähern wir uns seinem Worte, während wir uns dem 13. Kapitel von Hebräer zuwenden. Und wir wollen da von dem 10. bis zum 14. Vers von Hebräer 10 lesen und, oder verzeiht mir, Hebräer 13, 10 bis 14. Nun, wie ich schon gesagt habe, wenn wir unsere Flagge Ehre erweisen, welches sehr fein ist, stehen wir immer auf, wenn wir die Ehre erweisen. Und all unsere großen Ereignisse, respektvoll, stehen wir auf und geben unseren Gruß und so weiter an unsere Nation. Und wenn sie das Star-Spangled Banner spielen, stehen wir stramm. Und als christliche Soldaten lasst uns stramm stehen, während wir das Wort Gottes lesen. Höre beim Lesen des Wortes gut zu. Der Grund, dass ich es gerne lesen möchte, ist, weil meine Worte vielleicht versagen mögen, seine werden es nicht. So wenn ich allein sein Wort lese, werdet ihr gesegnet sein. Den 10. Vers von dem 13. Kapitel von Hebräer. Wir haben einen Altar, von welchem kein Recht haben zu essen, die in der Hütte dienen. Denn von den Tieren, deren Blut für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, durch den Hohepriester, werden die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, auf dass er durch sein eigenes Blut das Volk heilige, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Herr Gott, der du für dieses Wort verantwortlich bist und eben dafür durch die Zeitalter zu sorgen, dass es so verantwortlich, unverfälscht zu uns kommt. Es ist das reine, jungfräuliche Wort Gottes. Von Herzen schätzen wir es in diesem Augenblick. Öffne uns diesen Text, Herr, um einen Zusammenhang für uns heute Abend zu haben, dass wir Menschenkinder die Gebote Gottes verstehen möchten. Das erbitten wir in Jesu Namen. Amen. Mein Thema für diesen Abend ist außerhalb des Lagers gehen. Es ist nur ein kleines Thema, es ist ein bisschen sonderbar, aber ihr wisst, gewöhnlich finden wir Gott in sonderbaren Dingen. Die Welt hat sich so in einer Gewohnheitssache festgelegt, bis das etwas so abweichend von der allgemeinen Linie ist, sonderbar ist. Genauso wie ich vor ein paar Tagen hier in dem Tabernakel über den Sonderling predigte. Und der Bauer ist ein komischer Kauz für den Geschäftsmann und der Geschäftsmann ist ein komischer Kauz dem Bauer. Der Christ ist ein komischer Kauz dem Ungläubigen und so weiter. Einigen bist du immer ein Narr. So alles Ungewöhnliche, du wirst dem regulären Trend gegenüber zu so eine Art Narr. Und deshalb ist das Volk Gottes und sind seine Propheten und seine Botschafter, die durch die Zeitalter seine Botschaft des Wortes getragen haben, für die Außenseite als Narren angesehen worden. Noah war ein Narr für seine große intellektuelle Welt, zu der er predigte. Noah, Mose, der Übersetzer, war bestimmt ein Narr dem Pharao gegenüber, mit einem Fuß schon auf dem Thron und dann ihn aufzugeben wegen so einem Haufen von Dreckwühlern, wie sie dachten. Und Jesus war ein Narr für das Volk. Und alle anderen, die für Gott arbeiteten und lebten, wurden für Narren gehalten. Sie mussten außerhalb des Lagers gehen, das sie hatten. Mehr und mehr neige ich dazu zu glauben, dass die Menschen Christus nicht mehr erreichen. Nun, ich bin hier und versuche auf jede Weise zu helfen, wie ich nur kann, und ich mache meine Darlegung so deutlich, wie ich es nur weiß, dass ich es machen könnte. Und ihr habt Geduld mit mir, wenn ihr es wollt. Wenn ich so sehe und quer durch die Nation hindurch predige und die Menschen beobachte, ich bin davon völlig überzeugt, dass die Menschen Christus nicht mehr erreichen. Und ich glaube, dass es der Feind ist, der diese Hindernisse hineingelegt, weil der Grund, warum ich das glaube, ist, dass er nicht mehr das Ziel ist, auf das sie hingewiesen werden. Sie sind entweder auf ein Dogma oder auf eine Lehre oder auf eine Gesellschaft oder auf eine Erfahrung oder auf eine Sensation oder so etwas hingewiesen worden, anstatt dass sie auf Christus, auf das Wort hingewiesen würden. Das ist, weshalb ich denke, dass die Menschen ihre ewige Bestimmung auf Dogmas oder auf Sensationen stützen, wie auch einige sagen, ich habe im Geist getanzt oder ich habe in Zungen gesprochen. Ich fühlte, wie das Feuer über mich kam. Und wisst ihr, dass alle diese Dinge vom Teufel nachgeahmt werden können? Es gibt eben nur eine Sache, die nicht nachgeahmt werden kann, und das ist das Wort. In dem Wortgefecht zwischen ihm und Jesus entgegnete ihm Jesus jedes Mal, es steht geschrieben, das Wort. Und ich glaube, dass der Grund heute, warum die Menschen nicht zu Jesus kommen, der ist, viele von ihnen richten sich auf eine Denomination aus. Kommen sie und schließen sie sich unserer Gemeinde an. Oder lesen Sie mal unseren Katechismus. Oder glauben Sie unsere Lehre. Oder irgendeines Ihrer Systeme. Sie sind in die falsche Richtung gewiesen worden. Ihre Handlungen und das Leben, das Sie ohne Christus leben, beweist es in Ihrem eigenen Leben und es wird durch diese Sache bestätigt. Zum Beispiel, ich möchte nicht die Gefühle von irgendjemand verletzen, aber quer durch die ganze Nation habe ich die Frauen verurteilt, die kurzes Haar tragen. Das ist die Bibel. Ich habe Frauen verurteilt, die kurze Hosen tragen, die sich schminken. Jedes Jahr wird es schlimmer. Es zeigt, dass es irgendwo auch einen anderen Finger gibt, der ihnen einen anderen Weg zeigt. Und sie kommen nicht zu Christus durch. Und sie sagen, wir gehören zu einer Gemeinde, unsere Gemeinde macht nicht. Kümmere dich nicht darum, was deine Gemeinde sagt. Gott sagt, es ist verkehrt. Und wenn sie zu Christus hindurchkommen würden, würden sie dann damit aufhören? Und nicht nur das, aber der Mann würde seine Stellung einnehmen, wenn er zu Christus durchgekommen wäre und wäre dagegen. Ehemänner würden ihre Frau nicht so handeln lassen. Ein aufrichtiger Mann wünscht nicht, dass seine Frau auf diese Weise handelt. Ein junger Mann hier in der Stadt hatte neulich zwei junge Burschen umgebracht. Sie waren an einer bestimmten Tankstelle. Ihr Leute von Jeffersonville habt es ja in der Zeitung gelesen und dieses junge Mädchen rannte in die Tankstelle und hatte fast überhaupt nichts an. Die zwei Männer, die dort saßen, machten eine Bemerkung und dem Tankwart machte es nichts aus und tötete diese zwei Jungens. Er wurde dafür verhaftet und vor Gericht gebracht. Und der Richter fragte ihn, warum haben Sie, weil sie so angezogen war? Er sagte, ich dachte, dass sie so hübsch aussieht. Nun, hier ist etwas mit diesem Mann verkehrt. Ich nehme keine Rücksicht darauf, ob er ein, auch wenn er ein Sünder ist, es ist etwas falsch mit ihm. Seine Liebe zu dieser Frau konnte nicht aufrichtig sein, wenn er sie hinausschickt als ein Köder dieser Art. Da ist etwas verkehrt. Sind die Menschen überhaupt jemals zu der Erkenntnis gelangt, dass sie unterscheiden können zwischen dem, was richtig und was verkehrt ist? Habt ihr die neuen Badeanzüge gesehen, die sie herausgebracht haben? Kennt ihr meine vor 33 Jahren gegebene Voraussage, dass ihr Frauen zuletzt Feigenblätter tragen würdet? Und nun haben sie diese erhalten, so dass sie mit Feigenblättern gekleidet sind, durchsichtige Röcke. Das Wort des Herrn versagt nie. Und das sollte direkt vor der Endzeit stattfinden. Es kommt wieder zu einem Feigenblatt. Ich las es im Life Magazine. Das wurde vor 33 Jahren gesagt, bevor die Frauen diesen Fall machten. Es wurde gesagt, wie sie es in diesen Tagen tun würden und hier sind sie jetzt. Sie tragen Kleidung wie Männer und wie sie, die Unmoral der Frauen wird diese Nation zu Fall bringen. Die niedrigste von allen Nationen, welche in der Welt sind, ist Amerika. Sie ist die schmutzigste von dem Haufen. Das ist in Übereinstimmung mit den Statistiken. Die Ehe- und Scheidungsrate sind höher in dieser Nation als an jedem anderen Ort der Welt. Und andere Nationen waren unsere Vorbilder. Wir machten es sonst Frankreich nach und nahmen den Unflat und Schmutz jener Nation. Nun nehmen sie ihre Kleidung von uns. Wir haben ihre Grenzen noch überschritten. Ich weiß, dass es einige Gründe gibt, dass die Leute nicht zu Christus durchdringen. Wenn sie es würden, dann würden sie nicht so handeln. Jesus litt außerhalb dem Tore, dass er sein Volk mit seinem eigenen Blut heiligen möge. Heiligung kommt von dem griechischen Wort, ein zusammengesetztes Wort, welches bedeutet gereinigt und für den Dienst zur Seite gestellt. Und wenn Gott sein Volk mit dem Blut von Jesus reinigt, so reinigt er sie von dem Unflat dieser Welt und stellt sie für einen Dienst zur Seite. Darum hat auch Jesus, auf das er heiligte das Volk durch sein eigenes Blut außerhalb des Tores gelitten. Sogar die vollen Evangeliumsleute sind direkt in die Gleise zurückgegangen, aus denen sie herausgekommen sind. Was war die Pfingstgemeinde vor 40 oder 50 Jahren? Sie verwünschten und verurteilten und belächelten die Kirchen, aus denen sie herausgekommen sind, ihre Denominationen. Was taten sie? Genauso wie ein Hund zu seinem Gespeih und wie ein Schwein zu seiner Sohle, so wendeten sie sich zu demselben Ort zurück, von dem sie herausgehauen wurden. Und nun ist ihre Gemeinde ebenso schmutzig wie der Rest von ihnen. Es war schon etwas, wie ich es an diesem Morgen sagte, wie die Menschen sind, wie es Petrus in Matthäus 17, 4 bis 8, eigentlich 17, 8 der Übersetzer, sagte, wo er sagte, es ist gut, um hier zu sein, lasst uns 3 Hütten bauen. Aber der Geist gebot ihnen, es nicht zu tun und sagte, dieser ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Und er ist das Wort. Das ist es, wo wir hinaufschauen, auf das Wort, nicht auf unsere Begeisterung oder auf irgendetwas anderes. Er ist mein Wort, höret auf ihn. Und was sahen sie, nachdem diese Stimme zu ihnen gesprochen hatte? Mose und Elia waren nicht mehr anwesend, noch war da ein Glaubensbekenntnis. Nichts war mehr da, alles war verschwunden, nur Jesus alleine. Und er ist das Wort. Das war alles, was sie sahen. Nun, außerhalb des Lagers gehen. Wir finden, dass bei ihrem Lager auf dem Berg der Verklärung, wo dieses große Erleben stattfand, den Petrus später den Heiligen Berg nannte und wo er mit ihnen zusammentraf, nun, ich glaube nicht, dass der Apostel meinte, dass der Berg heilig wäre. Er meinte, dass ein heiliger Gott auf dem Berg war. Es ist nicht die heilige Gemeinde, es ist nicht das heilige Volk, es ist der Heilige Geist in den Menschen. Der Heilige Geist ist heilig, er ist dein Direktor und dein Führer. Und wir finden heraus, dass sie in diesem kleinen Lager auf dem Berg der Verherrlichung, als sie beauftragt wurden, das Einzige, mit dem sie beauftragt wurden, war, das Wort zu hören. Das Einzige, was sie sahen, war nicht ein Glaubensbekenntnis. Sie sahen nichts außer Jesus und er ist das Wort Fleisch geworden. Wie schön, dass es dasselbe Lager ist wie in dem Garten Eden. Als Gott seine Gemeinde festlegte im Garten von Eden, sein Volk, sie hatten eine Mauer, um dahinter zu bleiben, das war das Wort. Sie hatten ein Schild, einen Panzer, ein Ding, weil Gott wusste, dass das dem Teufel widerstehen würde. Und das ist das Wort. Jesus tat dasselbe. Es ist das Wort, es steht geschrieben. Und Satan versuchte es einzudecken, nicht es zu zitieren, verdeckte es vor ihn. Und Jesus sagte, und es ist ebenso geschrieben. Nun, wir müssen bei dem Wort bleiben. Und sie hatten dieses kleine Lager dort, Petrus, Jakobus, Johannes und Jesus und Mose und Elia. Und in ihrem Lager sahen sie die himmlischen Heerscharen in dem Schatten, besser in der Lichtsäule jener Wolke hängen, welche den Herrn Jesus verherrlichte. Und als sie bereit waren, eine Denomination zu machen, eine für das Gesetz und eine für die Propheten und so weiter, sagte die Stimme, dieser ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Dann, der Auftrag, den sie bekamen, war ganz genau der gleiche, wie es in Eden war. Bleibt bei dem Wort. Das ist Gottes Lager für sein Volk. Es scheint heute so ein Tag zu sein, wo Menschen in allen Dingen außerhalb des Lagers gehen. Sie gehen hinaus. Wisst ihr, ich erzählte vor einiger Zeit, dass sie jetzt ein Düsenflugzeug haben und das kann, sie machen diesen Lärm, den wir immer hier herum hören, sodass die Fenster wackeln. Es ist, wenn das Flugzeug so schnell wird, dass es seinen eigenen Schall durchkreuzt, genannt die Schallmauer. Und wenn es außerhalb seiner eigenen Schallgrenze kommt, dann ist es beinahe in dem, was es tun kann, unbegrenzt. Und ich denke, dass wir darin eine Lektion haben. Wenn wir außerhalb unserer eigenen Schallgrenzen in das Wort Gottes gehen, dann ist es unbegrenzt, was Gott mit einem Menschen tun kann, der bereit ist, außerhalb des Lagers zu gehen, des Lagers der Menschen. Nun, wir sehen das Gehen außerhalb des Lagers, außerhalb dieses. Ich sehe den Satan, wie er sein Volk außerhalb des Lagers des Verstandes bringt, hinter das Lager des gesunden Menschenverstandes. Satan bringt sein Volk auf den anderen Weg außerhalb des Lagers. Gott bringt sein Volk auf den anderen Weg außerhalb des Lagers. Und Satan hat sie außerhalb des Lagers des normalen Anstandes gebracht. Und wenn es zu einem Punkt kommt, wo Menschen handeln und machen können und Dinge unternehmen in Bezug auf, wie sie es heute tun, es übersteigt meinen Verstand, dass ein Mann seine Frau so gekleidet herausgehen lässt und dann denjenigen erschlägt, der sie hinsichtlich dessen verunglimpft. Es ist außerhalb des gesunden Menschenverstandes. Er sollte es eigentlich besser wissen. Außerhalb des normalen Anstandes. Wo ist die Haltestelle? Ein Mann oder Frau in meinem Alter, ich möchte euch etwas fragen. Was, wenn meine Mutter oder eure Mutter vor 50 Jahren mit kurzen Hosen auf der Straße herumspaziert wäre oder mit einem Bikini, wie ihr das so nennt? Das Gesetz hätte sie sofort erfasst und sie in eine Irrenanstalt gebracht. Wenn eine Dame das Haus ohne ihre Oberkleider an verlässt, dann gehört sie in eine Psychiatrie, weil in ihrer Geistesverfassung etwas verkehrt ist. Und wenn es geistesgestört war, so eine Sache zu tun, dann ist es heute ganz und gar ein Zeichen, dass etwas verkehrt läuft. Es ist immer noch ein geistiger Mangel, ein Gen außerhalb des Verstandes, Schmutz. Und wenn ein Mann Zigaretten rauchen kann und die Ärzte beweisen ihm, dass Tausende aus diesem Grund jedes Jahr sterben und sie weiter Zigaretten paffen, so scheint es, dass mit dem Verstand des Mannes etwas verkehrt ist. Und wenn ein Mann einen Geistesschock bekommen hat und er sich nicht mehr selbst zurechtfindet, was wird er tun? Er wird jedes Arztbüro, das es im Lande gibt, aufsuchen, um herauszufinden, was mit ihm verkehrt ist. Aber dann wird er wieder an der Bar stehen oder in dem Auto sitzen und sich betrinken, bis er total wahnsinnig ist. Er gibt sein Geld aus, um sich selbst da hinein zu stoßen. Und wenn er nicht dort hineingegangen war, ohne diese Likörvergiftungen, dann wird er jeden Pfennig, den er findet, beim Arzt ausgeben, um herauszufinden, was mit ihm verkehrt ist. Es ist einfach sinnlos. Wenn da ein Hühnerhabicht über die Stadt fliegen würde und ich würde mein Gewehr nehmen und würde in den Hinterhof hinausgehen und würde diesen Habicht abschießen, so würde ich 10 Minuten später im Gefängnis sein. Sie würden mich wegen gesetzeswidrigen Verhaltens einsperren, wegen Hantieren einer Feuerwaffe in der Stadt, weil man mit einem Gewehr Menschenleben in Gefahr bringt, also wegen des Abschießens eines Habichts in der Luft. Ich hätte jemanden töten können, würden Sie sagen. Er sollte eigentlich eingesperrt werden. Und dann verkaufen Sie einem Mann so viel Likör, dass er sich betrinken kann, stecken ihn in ein Auto, dadurch er in der Lage kommen könnte, eine ganze Familie zu töten. Wenn er geschnappt wird, zahlt er $5 und Gerichtskosten. So etwas ist vorsätzlicher Mord. Was ist los mit dieser Welt? Irgendwo ist etwas verkehrt, außerhalb der Vernunft. Bemerkt ihr, unsere Politiker wollen nichts über das Bibellesen in der Schule heute sagen. Sie fürchten sich, sie wissen nicht, woher der Wind bläst. Sie wissen nicht, ob sie eine Stimme verlieren oder nicht. Wir brauchen noch einmal einen Abraham Lincoln, wir brauchen noch einmal einen John Quincy Adams, wir brauchen jemanden, der aufsteht, ohne Rücksicht darauf, woher der Wind bläst und seine aufrichtige Überzeugung bekennt. Ein denominationeller Prediger heute, obgleich du ihm das Wort der Wahrheit zeigst, weiß er nicht, was er tun soll. Er befürchtet, dass er seine Essensmarke verliert. Wir brauchen Männer und Frauen heute, welche mit dem Evangelium brennen, solche, die stehen und ihre Überzeugungen bekennen, die darauf zeigen, was recht ist und was verkehrt ist, ob das Wort Gottes richtig oder ob die Denominationen recht haben. Jesus sagte, lass eines jeden Menschen Wort eine Lüge sein und meines die Wahrheit. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen. So seht ihr, sie gehen außerhalb des Lagers von Gottes Wort, um ihre Antwort zu finden. Wir brauchen ein, was ist es, das sie überzeugt aus dem Lager des Wortes Gottes, wie er es mit Eva tat im Garten Eden? Satan hat dasselbe heute getan. Gut, wir finden das heraus. Die Menschen sind zu ihren Dogmen und Glaubenssätzen überredet worden, es ist außerhalb des Gotteslagers und in ihr Lager von Dogmas und Glaubenssätzen hinein. Sie haben also auch ein Lager, sie bringen sie in sein Lager. Es ist das Lager von Bildung, Theologie, Werken, Doktorgraden, Erziehung, Persönlichkeit und alles, was gegen Gottes Wortlager ist. Gott hat ein Lager für sein Volk. Die Denomination hat ihr eigenes Lager. Vor 3000 Jahren konnte ein Mensch Gott fast überall begegnen. Es war eine gewöhnliche Sache für einen Menschen, Gott zu begegnen. Aber warum begegnen sie ihm heute nicht? Es gibt 1000 mal 1000 und Millionen mehr Menschen, als es vor 3000 Jahren gab. Und jetzt ist Gott so etwas wie ein Urahn, etwas, worüber gesprochen wurde, irgendeine uralte Geschichte. Sie begegnen Gott nicht persönlich, wie sie es vor vielen Jahren taten. Wie ich sagte, 3000 Jahre, etwa 3000 Jahre sind es her. Sie taten nicht. Es ist jetzt für einen Menschen nicht etwas Normales, Gott zu begegnen. Wenn ein Mensch darüber spricht, wird er für eine verrückte Person gehalten. Jemand, der seinen Verstand verloren hat. Es ist so ungewöhnlich für sie. Im Falle Abraham und in seinem Lager war es beinahe eine alltägliche Angelegenheit, dass Abraham Gott traf. Es sprach zu ihm. Nicht nur das, aber als sie hinuntergingen nach Gera, um sich aufzuhalten, finden wir heraus, dass dort unten Gott in dem Lager von Abimelech war, einem Philister. Es war eine gewöhnliche Sache. Sie lebten in dem Lager von Gottes Gegenwart. Heute leben sie in ihrem eigenen Lager und sie haben nichts mit Gottes Lager zu tun. Sie wollen nichts damit zu tun haben, weil es der Welt gegenüber fanatisch ist. Es ist ihnen fanatisch. Aber erinnert euch, als Gott das erste Lager für Menschen festlegte, befestigte er es mit seinem Wort. Das tut er immer. Aber heute in ihren Lagern tun sie es nicht. Das ist der Grund, warum er nicht mehr so viel über Gott hört. Nun, ich glaube, dass das Lager als Mose, wie traf er Mose in der Wüste? Mose hatte ein Lager draußen, wo er seines Schwiegervaters Jethro Schafe auf der anderen Seite der Wüste hütete. Und eines Tages zu diesem 80 Jahre alten Schafhirten, er sah ein Licht oder eine Feuersäule in einem Busch brennen und er begegnete Gott. Ein Mann, der von Gott wegrannte. Am nächsten Tag, eine Begegnung mit Gott lässt dich manchmal ungewöhnliche Dinge tun. Mose war sehr ungewöhnlich am nächsten Tag. Er hatte seine Frau, welche rittlings auf einem Maultier saß, mit einem Baby auf ihren Hüften, seinen langen Bart hing herunter, mit einem Krückstock in der Hand, geht nach Ägypten hinunter, um die Nation einzunehmen. Nun, das war ein lächerlicher Anblick. Wohin gehst du, Mose? Ich gehe nach Ägypten. Wofür? Um es einzunehmen. Er ist Gott begegnet. Eine Ein-Mann-Invasion. Es schien schrecklich seltsam. Aber die Sache war, dass er es nämlich getan hat, weil er Gott begegnet ist. Gerade als ob eine Person geht, um Russland einzunehmen. Es ist alles, was du brauchst. Eine Person in dem Willen Gottes. Mose war in dem Willen von Gott und einen Krückstock hatte er in seiner Hand. Nicht ein Schwert, einen Stab. Die ungewöhnlichen Dinge tut Gott. Aber erinnert euch, Mose musste aus dem Lager gehen, in dem er gelebt hatte, um das zu tun, weil er dort drunten schon einmal mit einer ganzen Armee gewesen war und konnte es nicht tun. Mit den ganzen Armeen Ägyptens konnte er es nicht schaffen. Aber eines Tages lud Gott ihn in sein Lager ein. Er sagte, wer bist du? Er sagte, ich bin, der ich bin. Nicht ich war oder ich werde sein. Gegenwartsform. Ich bin. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich habe meines Volkes Schreien gehört und ich erinnere mich meiner Verheißung. Und dies ist die Zeit, um es zu erfüllen. Ich sende dich hinunter, Mose, mit diesem Stab in deiner Hand. Was war es? Nun, die Menschen dachten, dass er verrückt ist. Aber was hat er getan? Er ging außerhalb von seinem eigenen Lager. Der Pharao bildete ihn 40 Jahre lang in dem Schullager aus und er versagte und Gott brauchte weitere 40 Jahre, um aus ihm die Bildung herauszunehmen. Die ganze Bildung und alles von dieser Theologie, welche ihm gelehrt worden war, es brauchte 40 Jahre, um es aus ihm herauszunehmen und dann gebrauchte Gott ihn für weitere 40 Jahre. Gott hat eine ungeheure Zeit, um die Menschen bereit zu machen. Aber ihr seht, er hätte niemals Mose nehmen können, nie erfassen können, bis er hinausging von seinem eigenen menschengemachten Lager, von der militärischen Handelsweise, von der natürlichen Handelsweise in die übernatürliche Handelsweise. Dann erst, als er in dieses Lager ging, konnte Gott ihn gebrauchen. Nun, wir finden heraus, dass in dieser Wüste, wir sehen, als sie ihren Standpunkt einnahmen und aus Ägypten herauskamen, in Gottes Lager hinein, sie kamen heraus aus dem Lager der Priester, die alle sagten, lasst euch als Sklaven nur nieder für den Rest der Zeit. Als Mose, der Prophet, hinunterkam und bestätigte, dass das Wort Gottes erschienen war, dass Gott, der die Verheißung gab, da war, um das Volk zu befreien. Sie bewegten sich aus dem Lager, in dem sie waren, in das Lager von Gottes verheißenem Wort der Stunde. Sie glaubten jenem Propheten, weil die Zeichen der Bestätigung bewiesen, dass es genau das Wort Gottes war. Und die Dinge, er bewies es, dass sie richtig waren, und die Feuersäule folgte ihm entlang und bewies. Nun, in diesem Lager waren Wunderzeichen, Wundertaten. Diese brachten sie in die Wüste hinaus. Sie verließen ihr natürliches Lager, sie verließen ihr Schmutzlager, sie verließen das Lager aus Stroh und Ziegelsteinen, um in Zelten draußen in der Wüste zu leben, wo es kein Korn oder etwas anderes gab. Manchmal bittet uns Gott, Dinge zu tun, die für unser Denken töricht sind. Und wenn du einmal das Lager deines eigenen Verstandes verlässt, das ist die Stelle, wo du Gott finden wirst. Beachte, als sie in die Wüste hinausgingen, gab es Wunder und Zeichen, als sie sich in dieses Lager bewegten. Nun, erinnert euch, sie verließen Ägyptens Lager und bewegten sich in die Wüste mit Gottes Lager. Wie wisst ihr, dass es so war? Gott sagte, dein Volk soll sich dort 400 Jahre lang aufhalten, aber ich will sie mit meiner mächtigen Hand herausbringen und will ihnen dieses Land hier geben. Und sie waren unterwegs durch ein bestätigtes Licht, einen bestätigten Propheten mit Zeichen und Wundern, dass Gott in dem Lager war und sie waren unterwegs. Sie hatten eine Feuersäule, sie hatten einen Propheten, sie hatten Manna, sie hatten lebendiges Wasser. Amen. Sie hatten die Lagerstätte gewechselt. Sie mussten es tun. Sie konnten diese Dinge nicht in Ägypten erleben. Sie mussten die Lagerstätte wechseln, um das Übernatürliche zu sehen. So werden die Menschen dieser Tage das Lager von ihrer Denomination wechseln müssen. Die sagen, die Tage der Wunder sind vorbei. Es gibt nicht so eine Sache wie die Taufe mit dem Heiligen Geist und all diese Schriftstellen sind verkehrt und sie sind für ein anderes Zeitalter. Ihr müsst eure Lagerstätte wechseln. Außerhalb des Lagers gehen, wo alle Dinge möglich sind. Alles bestätigte seine Gegenwart in dem Lager. Nun beachtet, sie machten ein menschengemachtes Lager von Traditionen und Glaubensbekenntnissen, nachdem Mose gestorben war. Und Gott befasste sich nicht mehr mit dem Volk viele Jahre lang. Gott ist nicht mehr in ihrem Lager, weil sie sich ein Lager machten, ein selbstgemachtes. Erinnert euch, als sie aus Ägypten herausgerufen wurden, versorgte sie Gott mit einem Propheten, versorgte sie mit einem Opferlamm, versorgte sie mit allem, was sie benötigten, ein Wort, ein Zeichen, ein Wunder, ein Prophet, um sie zu leiten, eine Versöhnung, die für sie sorgte, die Feuersäule, sie zu leiten, und als sie in die Wüste hinausgingen, waren sie noch nicht zufrieden. Sie wollten etwas, das sie selbst tun konnten. Gnade hatte dieses gegeben. Nun wollten sie etwas, das sie selbst tun konnten, sodass sie eine Organisation machen könnten und lärmen und streiten und sich aufregen könnten, wer wohl Hohepriester werden würde und welcher dies und welcher das werden würde. Eines Tages, sagte Gott, Mose, trenne dich von ihnen ab. Und er verschlang sie hinunter wegen den Widersprüchen von Korah. Nun beachtet, alle diese Zeichen und Wunder bestätigten seine Gegenwart. Dann machten sich die Menschen selbst ein Lager von Glaubensbekenntnissen und Traditionen, nicht Gottes Lager, von seinem Wort, ein eigenes Lager. Er musste sie verlassen, denn er ist das Wort. Er kann nicht dort bleiben, wo Menschen außerhalb seines Wortes gelehrt werden. Er kann nicht in dem Lager bleiben. Er kann das nicht. Niemals tat er es. Er muss genau dort bleiben, wo sein Wort ist. Als er jenes Lager verlassen musste von der ganzen Gruppe Menschen, die er aus Ägypten herausgebracht hatte, wohnte er nur noch unter seinen Propheten, zu welchem sein Wort kam. Das Wort kam zu den Propheten, um die Stunde zu bestätigen. Er wohnte unter den Propheten und offenbarte dem Prophet, wie sie fluchten. Das Volk hatte die Sache verflucht. Und Gott lehrte sie seine Gebote und die Lebensweise. Und das Volk war immer dagegen und verfolgte den Propheten und steinigte ihn zum Schluss oder sägte ihn in Stücke und wurden ihn so los. Jesus sagte, welche von euren Propheten töteten eure Väter nicht? Welche von ihnen, von den Gerechten, die zu ihnen gesandt wurden, und sagte dabei, die Werke von eurem Vater werdet ihr tun. Er sprach nicht zu den Kommunisten, er sprach zu Priestern, denominationellen Menschen, Pharisäern, Sadduzäern. Ich nehme an, dass sich seine Stimme auch heute Abend nicht sehr viel ändern würde, nur dass es noch ein bisschen ärger erklingen wird. Nun, wir finden heraus, dass er unter seinen Propheten wohnte. Dann wurde er ein Fremder für sie, denn er wohnte nur in seinem Wort, um es zu bestätigen. Die Bibel sagt, dass er über sein Wort wacht, um es zu bestätigen. Er versucht, jemanden zu finden. Wenn er nur einen halbherzigen Mann wie Simson erhalten kann. Simson übergab seine Stärke Gott, aber er gab sein Herz an Delila. Das ist die Weise, die wir heute oft tun. Etwas Gott geben, aber nicht alles. Aber Gott wünscht alles von uns. Wie eine Versicherungspolice. Wenn du eine Versicherungspolice erhältst, möchtest du auf jeden Fall volle Deckung. Und das ist es, was diese gepriesene Versicherung für uns tut. Es ist eine volle Deckungspolice. Es deckt alles, was wir nötig haben in diesem Leben und unsere Auferstehung und ewiges Leben. Es schließt alles ein. Beachtet, Gott blieb dann 400 Jahre lang außerhalb ihres Lagers. Warum? Er hatte keine Propheten mehr. Von dem Propheten Maleachi bis zu dem Propheten Johannes waren es 400 Jahre, wo Israel nicht einen Schritt weitergekommen war. Gott war aus dem Lager heraus. Sie taten ihn heraus durch ihre Glaubensbekenntnisse und ihre Selbstsucht, ihre Abweichungen vom Wort. 400 Jahre ohne das Wort. Von Prophet zu Prophet bewegte er sich hin zu dem letzten Propheten Maleachi und dann gab es keinen weiteren Propheten 400 Jahre lang. Und dann trat Gott erneut in die Szene. Eines Tages ging er unter ihnen, aber ihre Traditionen hatten so sehr seinen Platz eingenommen, dass er ein Fremder für sie war. Die Traditionen der Väter hatten das Waschen der Gefäße, die Art und Weise, ihre Haare zu tragen, das Tragen gewisser Knöpfe an ihren Mänteln und ihre bestimmte Priesterkleider. Und einer ist ein zuverlässiger Pharisäer und der andere ist ein Sadduzäer. Und das hat den Platz von dem Wort unter diesen Menschen eingenommen, sodass, als Gott sie besuchte, er ein Fremder war. Ich möchte dies mit Liebe und Respekt sagen, aber nehmt es mit nach Hause. Es ist das Gleiche heute. Es hat sich nicht ein bisschen geändert. Wenn er zwischen die Menschen kommt in seiner Kraft und Manifestation, um zu beweisen, dass sein Wort das Gleiche ist, gestern, heute und für immer, weil er das Wort ist. Die Menschen sagen, ein Wahrsager, ein Beelzebub, ein Jesus only oder so etwas. Einige reihen dich irgendwo ein, aber es muss so sein. Seht ihr, ihr habt fast 2000 Jahre lang keinen Propheten gehabt. Die Heiden erhielten keinen, wie ihr wisst, aber es war einer am Ende verheißen. Nun, wir wissen das durch die Schrift. Wir wissen das ebenso durch die Geschichte, dass dies uns verheißen ist. Nun, nach 400 Jahren ging Gott direkt eines Tages unter ihn. In Übereinstimmung der Schrift sollte er Fleisch werden und unter ihnen wohnen. Sein Name soll genannt sein Ratsherr, Friedefürst, mächtiger Gott, ewiger Vater. Und als er zwischen die Menschen kam, sagten sie, wir wollen nicht, dass dieser Mensch über uns herrscht. Was für eine Mitgliedskarte hat er? Welche Denomination sandte ihn? Er hatte keine Zusammenarbeit. Jede Gemeinde, in die er ging, warf ihn hinaus. Sie hatten nichts mit ihm zu tun, weil er nicht einer von ihnen war. Und wie es damals war, so ist es heute. Die Bibel sagt, dass die laodizeische Gemeinde ihn hinaustun würde. Und er klopft an und versuchte hineinzukommen. Es ist irgendwo etwas verkehrt. Nun, warum? Sie hatten ihr eigenes Lager gemacht. Sie, wenn sie das Wort gekannt hätten, hätten sie gewusst, wer er war. Jesus sagte, wenn ihr, sucht doch in den Schriften, in denen ihr denkt, dass ihr ewiges Leben habt. Sie sind es, welche euch sagen, wer ich bin. Das ist es, was die Schrift sagte. Nun, sie legen von mir Zeugnis ab. Und wenn ich nicht die Werke tue, die für mich verheißen sind zu tun, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, das Wort, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Nun, wenn ich diese Person bin, durchforscht die Schrift und seht, was ich tun sollte. Und wenn ich nicht die Qualitäten aufweise, wenn meine Werke die Werke, von denen das Wort Zeugnis ablegt, von dem der Vater Zeugnis ablegt, wenn sie nicht bestätigen, wer ich bin, dann bin ich verkehrt. Das ist richtig. Wenn ihr mir nicht glauben könnt, glaubt dem Wort, sagte er, die Werke, die das Wort erzeugt. Seht ihr, er war ein Fremdling unter ihnen. Sie kannten ihn nicht. Sie wollten mit diesem Burschen nichts zu tun haben. So ein seltsamer Bursche, der irgendwo in einem Stall geboren wurde. Und sie glaubten, dass seine Mutter dieses Baby, bevor es geboren wurde, dieses unehelich Geborene, besser gesagt, dass bevor das Baby geboren wurde, sie zu Josef ging und ihn heiratete. Er habe es getan, um sie und ihren Charakter vor einem schlechten Ruf zu bewahren. Er wurde ein seltsamer Bursche, weil er ein uneheliches, geborenes Kind war und das ist der Grund. Und als er hervorkam, was tat er? Er zerriss ihre Glaubensbekenntnisse, warf ihre Tische um, verjagte sie von dem Platz und sagte, es steht geschrieben, Amen. Das sollte eigentlich sagen, wer er war. Es steht geschrieben. Gut, sie hatten mit einem solchen Burschen wie diesem nichts zu tun, aber weit unten, tief in ihrem Herzen, wussten sie, wer er war. Denn Nikodemus stellte das deutlich fest. Rabbi, wir, die Pharisäer, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott kommt. Denn kein Mensch kann diese Dinge tun wie du, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Warum erkannten sie ihn dann nicht? Es ist, weil ihr Lager seine Grenzen festgelegt hatte und ihn nicht in das Lager hineinlassen würde und niemanden zu ihm hinauslassen würde. Sie hatten ihr eigenes Lager. Er kam bei Nacht, als das Tor wirklich geschlossen war, aber fand heraus, dass er ihn doch irgendwie treffen konnte. Ja, das Gleiche. Jetzt ist er ein Fremdling geworden, ein Ausländer. Sie verstehen es nicht. Warum soll dies sein? Und warum würde das sein? Wenn das Wort selbst bezeugt, dass dies genau das ist, was an diesem Tag beabsichtigte, ist wie? Wir haben dieses immer wieder durchgenommen, aber es ist die Wahrheit. Er war für sie in deren Lager ein Fanatiker, ein Brecher ihrer Tradition, ein Umwerfer ihrer Gemeinden. Eigentlich nur so ein Wahrsager, ein Spiritist, genannt Beelzebub. Das ist es, was es war. Und ich glaube, wenn er heute unter uns käme, würde er das Gleiche für uns sein, denn wir haben Tradition, wir haben Denominationen. Wir können sogar nicht miteinander auskommen. Warum? Es gibt nur einen Platz, wo Menschen miteinander auskommen können, das ist unter dem vergossenen Blut. Und das Blut wurde vergossen als ein Keim des Lebens, um diesen Samen keimen zu lassen. Das Wort. Außerhalb davon werden unsere denominationellen Barrieren die Menschen immer abhalten. Aber er wäre heute ein Fremder. Er würde das Gleiche genannt werden. Er würde behandelt, er würde außerhalb des Lagers getan werden. Und wisst ihr, dieselbe Bibel sagt, er wurde von den Menschen verworfen, ein Mann von Kummer, bekannt mit Sorgen, und sie verwarfen ihn, und wir achteten ihn, geschlagen und geplagt von Gott. Dieselbe Schrift sagt uns das. Der gleiche Prophet rief aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Alle meine Gebeine verschmachten in mir. Sie durchbohren meine Hände und Füße, während sie gerade dieses Lied in der Kirche sangen. Ihr Opfer, den Gott, von dem sie dachten, dass sie ihm dienten, den kreuzigten sie. So ist es heute, der gleiche Gott. Seht, was der Prophet Amos sagt, als er nach Samaria hineinkam. Und seine kleinen Augen wurden immer kleiner, als er da vorbeikam und er diese sündige Stadt sah. Frauen mit Männern auf der Straße liegend, ein modernes Amerika. Als er darüber schaute, wurden seine Augen immer kleiner. Und es fand sich niemand, ihm beizustehen. Er hatte keine Mitgliedskarte. Gott hatte ihn gesandt. Wollte das Volk seine Botschaft hören? Nein, sie wollten ihn nicht hören. Aber er prophezeite und er sagte, der gleiche Gott, welcher ihr behauptet zu dienen, wird euch zerstören. Und ich sage in dem Namen von Jesus Christus, der gleiche Gott, der diese Nation behauptet, eine religiöse Nation zu sein, der gleiche Gott, sie behaupten, ihm zu dienen, wird sie zerstören in ihrer Ungerechtigkeit. Er wird jede Denomination von dem Angesicht der Erde zerstören, welche behauptet, ihm zu dienen. So beachtet, er tadelte sie und sie taten ihn aus ihrem Lager. Jesus litt außerhalb des Lagers. Sie brachten ihn außerhalb des Lagers nach draußen, weit hinter ihrem Lager. Wir finden heraus, dass die Bibel sagt, dass in den letzten Tagen unter diesem laodizeischen Zeitalter sie das gleiche Ding tun würden. Sie würden ihn aus dem Lager heraustun. Nun beachtet, was er sagte, dass er tun würde. Jetzt, während wir schließen. Aus dem Lager heraustun, wo die Opfer verbrannt wurden. Das ist es, wo er hingehörte. Er war ein Opfer. Nun, Bruder, Schwester, weißt du, dass jeder von euch alles opfern müsst? Ihr müsst Gottes Opfer sein, die Dinge der Welt opfern, eure eigenen Freuden der Welt opfern, die Dinge der Welt opfern. Wisst ihr den Grund, warum die Menschen das nicht wollen? Ihr wisst, ein Schaf hat nichts anzubieten, außer eines, und das ist die Wolle. Und nun, es wird nicht von ihm verlangt, etwas Wolle für dieses Jahr zu produzieren oder zu verarbeiten. Es soll die Wolle tragen. Wir sollen nicht etwas herstellen, sondern wir sollen die Frucht des Heiligen Geistes hervorbringen. Das ist es, das Inwendige des Schafes. Was es an der Innenseite ist, das macht die Wolle an der Außenseite. Und wenn ein Mensch Christus an seiner Innenseite erhalten hat, so macht es ihn Christus ähnlich an der Außenseite, nicht etwas künstlich Gemachtes. Gut, wir finden, wenn das stattgefunden hat, wenn Christus zurückkommt, wie wird er behandelt? Gerade genauso wie am Anfang. Immer ist es so gewesen. Er tadelte sie so, dass sie ihn aus dem Lager heraustaten und ihn zu einem Sünder machten, so wurde er Sünder für uns. Nun, nach Jahrtausenden, ja nach fast 2000 Jahren, besucht er ihr Lager wieder. Es ist in Übereinstimmung zu seinem verheißenen Wort, dass er es in den letzten Tagen tun würde. Er besucht das Lager wieder. Er besucht das Lager, um dieses Wort heute zu offenbaren, gerade wie er an jenem Tag zurückkam, wie er es in Moses Tagen tat. Das war nicht Mose, der das tat. Mose war ein Mensch, es war Christus. Schaut auf Josef, sein Leben. Geliebt vom Vater, gehasst von seinen Brüdern, weil er ein Seher war. Und sie hassten ihn ohne einen Grund. Das war der einzige Grund, dass sie ihn hassen konnten. Ein perfekter Typ auf exakt heute. Die Gemeinde wieder, sie hassen wieder das Geistliche. Und wir finden heraus, dass er nahezu für 30 Silberlinge verkauft wurde und man nahm an, dass er tot war. Er wurde aufgenommen und in ein Gefängnis gebracht, so wie es mit Jesus am Kreuze war. Ein Mann ging verloren und ein Mann wurde gerettet und wurde von dort bis zur rechten Hand des Pharaos gebracht. Es ist genau der Weg, den Jesus gegangen ist. Es war David, er ging weinend durch die Straßen, ein verworfener König, und saß auf dem Berg und weinte über Jerusalem. Das war nicht David. Der Sohn Davids saß ein paar Jahrhunderte später auf dem gleichen Berg und weinte, weil er ein verworfener König unter seinem eigenen Volk war. Es ist immer Christus. Und heute, wo es geweissagt ist, dass Christus in das Lager kommen muss, wisst ihr, was sich dann ereignet? Es wird genauso sein, wie es damals war. Es muss auf diese Weise sein, um das zu erfüllen, was das Wort hier verheißt, dass er tun wird. Nun, erinnert euch, Christus war in dem Zeitalter von Noah. Das war Christus, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer, das verworfene Wort der Stunde. Gebt Acht! Seine Verheißung von Offenbarung 3 lässt es erkennen, wenn er in diesen letzten Tagen kommt, wie er verheißen hat, dass er in diesen letzten Tagen kommen würde. Und wie findet er die Gemeinde von Laodicea vor? Reich, bedarf nichts und sitzt wie eine Königin und sie kann kein Leid finden und stellt ihn außerhalb der Gemeinde, hat keinen Bedarf für ihn. Er ging wieder ohne das Lager. Aber dann wussten sie, Gemeinde von Laodicea, nicht, dass sie nackt war, blind, elend, sie wusste es nicht. Wiederum, wenn er in der gleichen Weise wiedergekommen wäre, wie er damals war, er würde jede Frau, die kurze Hosen trägt, zurechtweisen. Er würde jede Frau mit kurzen Haaren zurechtweisen, jedes angemalte Gesicht, jeden Mann, der seinen Mund hält und seiner Frau es nicht verbietet. Dann würde er jede Denomination niederreißen, die es gäbe, und jedes Glaubensbekenntnis, das wir haben. Glaubt ihr, dass er es täte? Sicher täte er es. Das ist richtig. Was würden sie mit ihm tun? Ihn aus dem Lager bringen. Sie würden sicher nicht mit ihm zusammenarbeiten. Nein, mein Herr. Nun, wir finden ihn gerade in diesen Tagen, wie die Bibel sagt, dass er aus dem Lager getan werden würde. Denn er bleibt immer derselbe, das Wort, gestern, heute und für immer. Sie wollen ihn nicht. Sie haben ihn wieder mit ihrem Konzil verworfen. Sie würden heute wie damals, als er vor dem Gericht war, lieber, und heute, wo das Wort vor dem Gericht ist, was ereignet sich? Sie haben ihn erneut verworfen, genauso wie sie es damals taten und einen Barabbas annahmen, einen Mörder anstatt Christus. Das Konzil würde dasselbe tun. Und heute, weil sie das Wort verworfen haben und die vollkommene Bestätigung der Stunde, haben sie es verkauft und einen Barabbas bevorzugt, der Weltrat der Kirchen, ein Mörder des Wortes. Sie verleugnen sein Wort, verleugnen seine Taufe, verleugnen seine Kraft, verleugnen seine Zeichen und kommen wieder mit einem Glaubensbekenntnis oder einer Tradition, dass man herumgezogene Kragen trägt und alles Mögliche, sich selbst Glaubensbekenntnisse macht und so weiter. Sie versuchen sich auf gute Werke. Sie waren nicht zum Leben bestimmt. Sie hatten nichts, um zu glauben. Wer mich kennt, der kennt meinen Vater. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Der Gott, welcher Jesus sandte, ging in Jesus, und der Jesus, der dich sendet, geht in dich. Der, welcher an mich glaubt, die Werke, die ich tue, wird auch er tun. Geht in alle Welt und predigt das Evangelium zu jeder Kreatur. Schwarz, gelb, weiß, braun, was immer es sein mag. Diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Zu wem? Zu aller Welt und zu jeder Kreatur. Ein kleiner Baptistenprediger kam noch nicht lange her zu mir und sagte: Bruder Branham, hier ist deine Schwierigkeit. Du versuchst aus diesem ein apostolisches Zeitalter zu machen. Er sagte, so etwas gibt es nicht, so ein apostolisches Zeitalter für heute. Das apostolische Zeitalter ist vorbei. Ich sagte, ist es vorbei? Ich wusste es nicht. Dann sagte er, ja, es ist vorbei. Ich sagte, bist du sicher? Er sagte, ganz gewiss bin ich sicher. Er sagte, es ist alles richtig. Ich sagte, weshalb denkst du, dass es vorüber ist? Er sagte, das war für die Apostel. Ich sagte, Petrus sagte an dem Tag von Pfingsten, glaubst du seinem Wort? Ja, mein Herr. Er sagte, jeder von euch bekehre sich und werde getauft in dem Namen von Jesus Christus, denn diese Verheißung ist euch gegeben und euren Kindern und euren Kindeskindern und alle, welche ferne sind, so viel der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Dieselbe Verheißung, wir müssen zu ihr zurückkommen. Dr. Simon Petrus schrieb ein Rezept. Die Bibel sagt, gibt es kein Balsam in Gilead, gibt es keinen Arzt? Gut, du weißt, wenn du das Rezept eines Arztes nimmst, wenn er eine Krankheit in deinem Körper findet und er dieses Rezept schreibt, tust du gut daran, es fertigstellen zu lassen. Nimm einen echten Apotheker, der es genauso fertigstellen wird, wie es geschrieben ist. Er muss so viel Gift hineintun und so viel Gegengift. So viel, wie dein System es verträgt. Du siehst es, es ist nämlich ausprobiert und geprüft worden und du musst dieses Rezept nehmen. Wenn du es nicht tust und du zu einem Quacksalber gehst und er dich betrügt, denn er weiß nicht so recht, wie diese Medizin richtig zu dosieren ist, so wird er dich töten. Und wenn er zu viel Schwaches hineintut, würde es dir nichts Gutes tun. Und das ist der Grund bei einer ganzen Menge von euch Doktoren. Du wirst mit ihren Rezepten betrogen. Petrus sagte, ich werde euch ein ewiges Rezept geben für dich, deine Kinder und zu denen, die ferne sind, so viele, als der Herr, unser Gott, rufen wird. Nicht komm und trete bei, sondern bekehre sich ein jeder von euch und sei getauft in dem Namen von Jesus Christus für die Vergebung der Sünden und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, das Resultat. Amen. Die Verheißung, dieses Rezept ist für euch und eure Kinder. Nun, einige von euch Quacksalbern, schreibt ruhig diese falschen Rezepte, ihr tötet die Menschen. Das ist der Grund, dass das Wirkliche sie nie erreicht. Ja, wisst ihr, mit demselben Rezept findet der Doktor seine Medizin. Sie nehmen immer, die Wissenschaftler versuchen immer etwas auszutüfteln. Dann geben sie es einem Meerschweinchen und sehen dann, ob es dieses tötet oder nicht. Und dann, wisst ihr, hat die Arznei eine Chance, angewendet zu werden. Ihr mögt vielleicht gesund werden oder es mag euch vielleicht töten, seht ihr? Denn nicht alle Menschen sind möglicherweise wie Meerschweinchen. Aber hier ist etwas, was bei diesem Rezept von Petrus ist. Es ist für alle. Und dann, jeder wirklich gute Arzt, der nicht so viel Glauben in seine eigene Medizin hat, er wird nicht irgendjemand anderes fragen. Einige von ihnen sind so feige, dass sie einen Gefangenen auf Lebenszeit nehmen, lassen ihn das Rezept einnehmen und geben ihn dann frei, wenn er es überlebt hat. Aber in diesem Fall haben wir einen wirklichen Arzt, der das Rezept selbst einnahm. Ich bin, nicht ich werde sein. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sprach Gott. Der an mich glaubt, auch wenn er gestorben ist, soll er doch leben. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Er sagte, glaubst du das, Martha? Sie sagte, ja, Herr, ich glaube, dass du Christus bist, der in die Welt kommen sollte. Ganz gleich, wie der Rest von ihnen dich nennt. Ich habe es gesehen. Auf Golgatha nahm er selbst die Injektion. Und eines Ostermorgens konnte ihn der Tod nicht halten. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Sie spritzten den Tod in ihn hinein, aber er erhob sich siegreich über Tod, Hölle und Grab. Er nahm die Injektion selbst und er schickte einige Ärzte hinaus, um ein Rezept zu schreiben, welche die Offenbarung hatten, wer er war. Was sagen die Menschen darüber, dass ich der Menschensohn bin? Petrus sagte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er sagte, gesegnet bist du, Simon. Du hast es nun erfasst. Ich gebe dir die Schlüssel zu dem Königreich. Was immer du auf Erden binden wirst, werde ich im Himmel binden. Was du auf Erden lösen wirst, werde ich im Himmel lösen. Und an dem Tag von Pfingsten, als sie das alles vor sich gehen sahen, sagten sie, was können wir tun, um diese Impfung zu erhalten? Hier las er das Rezept. Er sagte, nun, ich werde euch ein Rezept schreiben, das für euch ist und für eure Kinder und für alle, die noch fern sind, so viele wie der Herr, unser Gott, jemals herzurufen wird. Mache keinen Unsinn mit dem Rezept, du wirst sterben. Sie machen es so schwach heute, bis es nichts mehr als Denominationswasser ist. Genau, sie spritzen etwas Flüssigkeit in einen toten Menschen, um ihn noch toter zu machen. Oh, aber Bruder, es gibt eine echte Salbung. Es gibt ein Balsam in Gilead. Es ist zur Heilung der Seele. Mache nur keinen Unsinn mit dem Rezept. Nimm das Rezept genau in der Weise, wie es vorgeschrieben ist, und Gott ist seinem Wort gemäß verpflichtet. Nicht gegenüber einem Glaubensbekenntnis verpflichtet oder einem Dogma oder einer Denomination. Er ist seinem Wort gegenüber verpflichtet. Folge dem Rezept. Das ist die erste Grundlage. Beginne damit, dann bist du bezeichnet und bereit, um an die Arbeit zu gehen. Beachtet, außerhalb des Lagers. Sie haben heute einen Barabbas gewählt. Während das Evangelium zurückgekommen ist und rund um die Welt gegangen ist, sind große Zeichen und Wunder der Erweckung gefolgt. Aber anstatt hineinzukommen und zu versuchen, es zu tun, vereinigen sie sich direkt mit Barabbas. Bevor wir diesen Unsinn und solches in unseren Gemeinden haben werden, bleiben wir im klassischen Stil wie der Rest von ihnen. Nun, sie bekamen Rom und alle zusammen Barabbas. Beachtet, wir sind dann in jenem großen Lager. Wir sind eingeladen, außerhalb des Lagers zu gehen. Jesus aber, auf das er heiligte das Volk mit seinem eigenen Blut, litt außerhalb der Tore. Lasst uns hinausgehen, außerhalb des Tores, um seine Schmach zu tragen. Für was würde er geschmäht? Nicht, weil er ein Methodist oder ein Baptist war, ich will euch das versichern. Nicht, weil er ein Pharisäer oder Sadduzäer war, sondern weil er das bestätigte Wort war, seine Schmach zu tragen. Für was? Für das bestätigte Wort. Das ist richtig. Das war es, was er tat. Er sagte, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, dann glaubt mir nicht. Wenn ich nicht die Antwort auf all die Fragen der Schrift bin. Jesus des Neuen Testamentes war Jehova des Alten Testamentes. Genau richtig. Ich glaube, wie ich euch vor einiger Zeit hier erzählt oder irgendwo in einer Versammlung, es ist vielleicht nicht hier gewesen. Jehova des Alten Testamentes ist Jesus des Neuen Testamentes. Ihr erinnert euch, als ich eines Morgens Eichhörnchen jagen ging. Und da war es, 3 große Stämme verliefen dort draußen in einen hinein und gerade auf dem Berg, wo ich stand und es anschaute, und ich eilte dorthin, nahm meinen Hut ab, legte mein Gewehr nieder, stand da und eine Stimme erschütterte die Wälder und sagte, Jesus des Neuen Testamentes ist Jehova des Alten Testamentes. Bleibe treu. So, gerade da unten ist es, wo die Eichhörnchen dann erschienen, die in Existenz kamen. Es waren dort keine vorhanden. Seht ihr, das ist die Wahrheit. Seht ihr, es ist die Wahrheit. Gott weiß, vor dem ich stehe, es ist die Wahrheit. Das ist richtig. Es ist die Wahrheit. Direkt dort unten in Kentucky. Und es sitzen Menschen heute Abend hier, die zugegen waren, als dasselbe sich wieder ereignete. Ja, wir wissen, dass es die Wahrheit ist. Jesus von dem Alten Testament. Genauso als die Chinesen anfangs hier herüberkamen, konnten sie unsere Sprache nicht lesen oder schreiben. Aber sie waren Leute, die gut waschen konnten. Und so wollten sie, und so, wenn du zu der chinesischen Wäscherei gegangen bist, nahm er ein paar alte weiße Zettel. Er konnte nicht eine Sache lesen und er wusste, dass du es nicht lesen konntest, wenn er es schrieb. So, wenn du kamst, nahm er dieses kleine weiße Stück Papier, etwa in dieser Größe nehmen wir an, direkt hier, und riss es auf eine gewisse Weise durch. etwa so. Nun gab er dir ein Stück Papier und er behielt das andere Stück Papier. Und wenn du zurückkamst, um die Wäsche abzuholen, sagte er, lass mich dein Stück Papier sehen. Und er nahm es, wenn es passte, dann war es in Ordnung. Du erhieltst deine schmutzige Kleidung sauber, rein zurück. Und auf Jesus passt jede Verheißung, jedes Bild von Jehova des Alten Testamentes ist Jesus des Neuen Testamentes. Es passt auf alles. Lass mich dies mit göttlicher Ehrfurcht sagen und mit Respekt, aber mit Liebe und Aufrichtigkeit und wissend, wo ich stehe. Die Botschaft dieser Stunde passt auf alles, wovon die Bibel für diese Stunde spricht. Nun, wenn du einige schmutzige Kleider hast, bringe sie herein. Bist du gewaschen in dem Blut des Lammes? Beachtet, seine Schmach tragen, weil er das bestätigte Wort war. Wie damals, so ist es jetzt. Er ist derselbe, gestern, heute und für immer. Hebräer 13, 12 und 13. Wir finden es in Hebräer 13, Vers 8 ebenso. Seine Schmach des Evangeliums tragen, seinen Namen tragen. Er sagte, ich kam in meines Vaters Namen. Was ist der Name des Vaters? Er kam in seines Vaters Namen. Er sagte, ich kam in meines Vaters Namen und ihr habt mich nicht angenommen. Gut, was ist des Vaters Name? Ich denke, dass ihr es eigentlich wissen solltet. Seht ihr? Die Schmach für das Wort tragen. Es wurde immer außerhalb ihres Lagers getragen. Sie brachten es hinaus. Ihr werdet darüber ausgelacht und darüber verspottet. Und heute, wo ich einmal angefangen habe, quer durch die Nation zu gehen, ich möchte nicht über mich selbst sprechen, bitte denkt nicht, dass dieses etwas Persönliches ist. Aber meine Zeit ist jetzt abgelaufen. Ich habe noch über 10 Seiten hier. Ihr könnt sehen, was davon noch übrig geblieben ist. Seht ihr? Ganz richtig, von den Notizen. Aber hört zu, zuerst fing es an. Habt ihr bemerkt, wann Jesus zuerst begann? Oh, der junge Rabbi. Oh, er war ein wundervoller Mann. Komm zu uns herüber. Komme und predige uns. Aber eines Tages setzte er sich zu ihnen und sagte, es sei denn, ihr esst das Fleisch des Menschensohnes und trinkt sein Blut, sonst habt ihr kein Leben in euch. Was denkt ihr, was die Doktoren und Intellektuellen aus der Menge dachten? Dieser Mann ist ein Vampir. Seht ihr? Er möchte, dass ihr menschliches Blut trinkt. Das war uns zu viel. Geht von ihm weg. Die Priester sagten, dass er verrückt war. Ich glaube das. Und die Bibel sagte, dass sie hinweggingen. Dann hatte er 70 ordinierte Prediger. Er sagte, ich kann sie nicht gebrauchen. So schaute er sich um und er sagte, gut, was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn in den Himmel aufsteigen seht, woher er kam? Nun, er hat niemals diese Dinge ausgelegt, er hat sie nur stehen gelassen, seht ihr? Und sie fragten, Menschensohn, was? Wir essen mit dem Mann, wir fischen mit ihm, wir liegen mit ihm am Ufer, wir haben die Wiege gesehen, in der er geschaukelt wurde. Wir kennen seine Mutter, wir kennen seinen Bruder. Wer kann so etwas erfassen? Und die Bibel sagt, dass sie nicht mehr mit ihm gingen. Dann drehte er sich um zu Petrus und zu den anderen und sagte, ich habe 12 ausgewählt, euch 12. Nun von den Tausenden kam er jetzt herunter auf 12. Er sagte, ich habe 12 erwählt und dann einer von euch ist ein Teufel. Ich wusste es von Anfang an. Er sagte, nun wollt ihr nicht alle mit denen fortgehen? Er brauchte sie nicht zu streicheln und zu verhätscheln und sagen, ich werde dich zu einem Diakon machen, wenn du der Gemeinde beitrittst. Diese Axt war nicht zu schleifen. Er legte es sogar niemals aus. Ebenso wenig konnten es die Jünger auslegen. Aber ihr erinnert euch, dass er ihnen gerade gesagt hatte, ich kannte euch vor Grundlegung der Welt. Ich habe euch vorherbestimmt, mit mir Freude zu empfangen. Seht ihr? Das war es vor Grundlegung der Welt vorherbestimmt. Diese Apostel standen unnachgiebig darauf. Sie konnten sich nicht erklären, wie das zugehen sollte, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken. Sie konnten nicht verstehen, wie er jemals heruntergekommen war, wo er doch direkt die ganze Zeit mit ihnen gewesen ist. Er konnte es sich nicht erklären. Die Menschen konnten es nicht erklären. Niemand konnte es erklären. Aber Petrus machte diese bemerkenswerten Worte. Kein Wunder, dass er ihm die Schlüssel gab. Er sagte, Herr, wohin sollen wir gehen? Wir sind überzeugt, wir wissen, dass du und du allein die Bestätigung von dem verheißenen Wort heute bist. Wir wissen, dass du allein das Wort des Lebens hast. Wir können diese Dinge nicht erklären, aber wir glauben es so und so. Die kleine Martha sagte, mein Bruder ist tot. Er liegt im Grab, er ist verwest, er stinkt jetzt. Herr, wenn du hier gewesen wärest, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber dennoch, was immer du Gottes bittest, Gott wird es dir geben. Oh mein! Er sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, auch wenn er gestorben ist, der soll doch leben. Jeder, der lebt und an mich glaubt, soll niemals sterben. Glaubst du das? Sie sagte, ja, Herr. Ich kann es nicht erklären, aber ich glaube es. Ich glaube, dass du der Christus bist, welcher in die Welt kommen sollte. Ich glaube durch die geschriebenen Schriften, dass du die Qualifikationen davon aufweist. Er sagte, wo habt ihr ihn begraben? Oh mein! Etwas musste sich jetzt ereignen. Ein Rat kommt zum anderen in der richtigen Zeit. Seht ihr, er ging zum Grab hinunter. Die Bibel sagte, dass wir keine Schönheit an ihm bewundern konnte. Vielleicht ein kleiner, mit den Schultern gebeugter Bursche stand da, mit den kleinen Schultern gebeugt, müde und erschöpft vom Herumgehen. Er sagte, Lazarus, komm heraus. Und ein Mann, der 4 Tage tot war, stand auf seinen Füßen. Eine Frau der christlichen Wissenschaft, entschuldigt mich, wenn ich eure Gefühle verletze, ich meine es nicht so. Eine Frau der christlichen Wissenschaft, direkt von dieser Gemeinde, traf mich da draußen eines Tages. Sie sagte, Herr Branham, sagte sie, ich liebe Ihre Predigten, aber da ist etwas, was Sie zu viel darin tun. Ich sagte, was ist das? Sie sagte, sie prahlen zu viel mit Jesus. Ich sagte, ich hoffe, dass das alles ist, das sie gegen mich haben. Seht ihr? Seht ihr? Sie sagte, sie machen ihn göttlich. Seht ihr? Sie glauben nicht, dass er göttlich war. Sie glauben, dass er ein gewöhnlicher Mensch war, ein guter Lehrer, ein Philosoph. Sie sagte, sie machen ihn göttlich und er war es nicht. Ich sagte, oh doch, er war es gewiss. Sie sagte, wenn ich ihnen beweisen würde, durch ihre eigene Bibel, dass er nicht göttlich ist, würden sie es glauben? Ich sagte, meine Bibel sagt es so. Ich glaube dem Wort. Das ist es, was er ist. Und sie sagte, in Johannes, dem 11. Kapitel, als Jesus zum Grab des Lazarus hinunterging, sagt die Bibel, dass er weinte. Ich sagte, was hat das damit zu tun? Sie sagte, gut, das zeigt, dass er nicht göttlich war. Ich sagte, Sie sehen überhaupt nicht, wer der Mann war. Er war beides, Gott und Mensch. Er war ein weinender Mensch, als er weinte um ihre Leiden. Aber als er da stand und sagte, Lazarus, komm heraus, und ein Mann, der 4 Tage tot gewesen war, auf seinen Füßen stand, das war mehr als ein Mensch. Ja, mein Herr, ja, in der Tat. Und ich habe es oft so ausgedrückt. Als er in jener Nacht von dem Berg herunterkam, hungrig, war er ein Mensch. Er war am nächsten Morgen hungrig. Er war ein Mensch. Aber als er 2 Brötchen und 5 Fische nahm und 5000 speiste und man hatte 7 Körbe voll übrig, das war mehr als ein Mensch. Ja, mein Herr, er war ein Mensch an dem Kreuz, als er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als er rief, geb mir zu trinken. Und sie gaben ihm Essig und Galle. Er war ein Mensch, als er schrie, aber am Ostermorgen, als er jedes Siegel des Todes und der Hölle und des Grabes brach und als er aufstand, war er mehr als ein Mensch. Er war ein Mensch in jener Nacht, als er auf dem Boden von diesem Boot lag, mit dem er draußen mit seinen Jüngern war und dann schworen sich 10.000 Teufel des Sees, ihn zu ertränken. Da draußen in einem alten kleinen Schiff wie ein Flaschenkorken. Er war so müde, es weckte ihn nicht einmal auf. Er war ein Mensch, als er in den Schlaf fiel, aber als er seinen Fuß auf den Rand des Bootes setzte und aufschaute und sagte, Ruhe, sei still. Und der Wind und die Wellen gehorchten ihm, das war mehr als ein Mensch, es war Gott. Kein Wunder, dass der Poet sagte, lebend liebte er mich, sterbend errettete er mich, begraben trug er meine Sünden weit weg, auferstehend rechtfertigte er mich unentgeltlich für immer. Eines Tages kommt er, o glorreicher Tag. Ja, mein Herr, gehe außerhalb des Lagers. Ich kümmere mich nicht darum, was es kostet. Dieses geheiligte Kreuz will ich tragen, bis der Tod mich frei machen wird. Dann gehe ich heim, um eine Krone zu tragen, denn dort ist eine Krone für mich. Zum Schluss sage ich dies. Ich las vor einiger Zeit eine Geschichte über einen Richter. Er war ein gerechter Mann, ein guter Mann und beliebt. Und es gab eine Gruppe Menschen in der Stadt, die glaubten, alles machen zu können, was sie wollten. Sie eröffneten ein Haus mit schlechtem Ruf, machten einen Likörladen auf, Likör, alles das, was verboten war. Und sie wurden von dem Gesetz erfasst und wurden vor Gericht gebracht. Und als alle Menschen in der kleinen Stadt sich versammelten in, sie wussten, dass dieser Mann eine Menge Dinge angestellt hatte. Der Mann hatte den verrufenen Ort erworben. Und sie, das Gericht, fand den Mann für schuldig, der auf frischer Tat geschnappt wurde. Und so hat sie dann das Gericht für schuldig befunden und setzte sie für viele Jahre fest, ohne Abmachung, ohne Bewährung oder irgendetwas ersandte sie, denn das war es, was das Gesetz vorschrieb. Die Menschen außerhalb von dem Gericht rannten zu ihm, dem Richter, und sagten, »Weißt du was? Jede Person in der Stadt wird dich hassen.« Sie hassen dich wegen dieser Entscheidung an diesen Männern. Sie waren selbst alle Gammler. Und sie sagten, wir werden dich alle hassen. Wir werden dich niemals wieder wählen. Wir werden nie mehr eine Stimme für dich geben. So brüllten sie ihn an, als er die Straße hinunterging. Und er hielt an. Einen Moment, sagte er, lasst mich das Wort haben. Er sagte, ich habe genau getan, was meine Schuldigkeit ist. Der Mann war schuldig, ganz gleich, wer es war. Und ich musste ihn verurteilen, gemäß dem Gesetz, das ich geschworen habe, zu halten. Er sagte, du bist in dieser Stadt gehasst. Er sagte, aber ich bin sehr beliebt zu Hause bei meinen Leuten. Wir mögen vielleicht das Gleiche denken, wenn ihr den Ausdruck verzeihen wollt. Ich habe für das eingestanden, wozu ich errettet wurde, dieses Wort Gottes aufrecht zu halten. Ich weiß, die Denominationen hassen mich für das, was ich sage, aber ich bin sehr geliebt in seinem Haus unter seinen Menschen. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir mögen gehasst werden von der Welt, aber geliebt von dem Vater. Hilf uns, teurer Gott, hilf diesen Menschen, dass jeder von ihnen, Herr, dass dein Segen über ihnen ruhen wird. Lasst uns nun außerhalb des Lagers gehen. Lasst uns außerhalb unseres eigenen Denkens gehen. Lasst uns mit dem Denken Gottes gehen. Die Bibel sagt dies, lasst den Geist, der in Christus war, in euch sein. So lasst uns seine Gedanken denken, nicht unsere eigenen Gedanken, weil wir meistens verkehrt sind. So, um sicher zu sein, lasst deine Gedanken in uns ruhen. Und seine Gedanken sollten den Willen des Vaters tun und des Vaters Wille ist in seinem verheißenen Wort. Lasst uns heute Abend außerhalb des Lagers gehen, Herr und Jesus finden. Wir werden ihn niemals finden, wenn wir uns mit einer Gemeinde vereinigen. Wir werden ihn niemals durch das Händeschütteln mit einem Geistlichen finden oder durch Unterzeichnen einiger Glaubensbekenntnisse. Durch etwas, das wir versprechen, dass wenn wir so und so viele Tage im Jahr zur Sonntagsschule gehen und so weiter. Wir werden ihn nur finden in dem Wort, weil er das Wort ist. Und wir sehen diesen Tag und es ist verheißen, dass er außerhalb des Lagers sein würde, wieder hinausgetan. Nun, lasst uns außerhalb des Lagers gehen, bereit, seine Schmach zu tragen. Gehasst von dieser Welt, aber geliebt von dem einen, der uns zu dem Lager eingeladen hat. Gewähre es, Herr. Wenn hier solche sind, die ihn nicht kennen und noch niemals außerhalb des Lagers einer Gemeindeangliederung gegangen sind, und doch bekennt ihr, dass ihr Christen seid. Aber wenn ihr so sagt, ich glaube, dies war für einen anderen Tag, so zeigt das, dass es nicht der Heilige Geist sein kann. Wie kann ein Mensch, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, jemals taufen und den Namen von Vater, Sohn und Heiligem Geist gebrauchen, wenn Paulus, der große Apostel, sagte, wenn ein Engel vom Himmel kommt, du magst es vielleicht eine Zeit lang getan haben und nicht den Unterschied gewusst haben. Jene Menschen in Apostelgeschichte 19 taten es und wussten auch keinen Unterschied. Aber er sagte, wenn ein Engel irgendetwas anderes predigt, der sei verflucht. Wie könnt ihr Glaubensbekenntnisse oder Ismen oder etwas anderes annehmen, wenn die Bibel sagt, dass die Verheißungen euch ist? Die gleiche Sache, die wirkliche Taufe mit dem Heiligen Geist. Wie kann der Heilige Geist, der das Wort schrieb, in euch sein und das Wort verleugnen? Wie kann er es verleugnen, wenn der gleiche Heilige Geist selbst sagt, wenn eine Person ein Wort zu diesem oder etwas davon wegnimmt, so werde ich seinen Teil aus dem Buch des Lebens wegnehmen? Wie kann der Heilige Geist dann von dem Wort etwas wegnehmen oder dem Wort hinzufügen? Mein Freund, sowohl hier als auch in der unsichtbaren Welt, wohin die Tonbänder gehen werden. Unsichtbar für uns jetzt, lass das tief in dein Herz gehen, diese Morgenbotschaft über die Belehrung, um zu sehen, wo wir sind. Wenn du niemals vorher dieses Rezept genommen hast, von dem ich hier vor einer Weile sprach, willst du es nicht empfangen? Wir sind hier, um alles zu tun, was wir können, um dir zu helfen. Ich bin nur ein Zeuge, ich bin nur ein Stimmwerber, wie wir es jetzt in Louisville haben, die Demokratische Konvention von Kentucky. Sie bauen gerade ein Podium für ihren Mann, der zu wählen ist. Ich baue ebenso ein Podium für meinen Herrn. Wollt ihr ihn nicht heute Abend als euer Eigentum annehmen? Mit unseren Häuptern gebeugt, ebenso mit unseren Herzen, in diesem Moment möchtest du nicht einfach deine Hand heben und zu Gott sagen, nicht zu mir, ich bin nur ein Mensch. Erhebt eure Hände zu Gott und sagt, Gott sei mir gnädig. Ich möchte wirklich alle diese Dinge, die ich gehört habe, ich möchte außerhalb des Lagers gehen. Ich kümmere mich nicht darum, was irgendjemand sagt, Gott segne euch. Oh, diese Hände. Ich möchte außerhalb des Lagers gehen. Ganz gleich, was es mich kostet, ich will mein Kreuz nehmen und es jeden Tag tragen. Ich werde außerhalb des Lagers gehen. Ganz gleich, was die Menschen über mich sagen, ich möchte ihm außerhalb des Lagers folgen. Ich bin bereit zu gehen. Himmlischer Vater, du hast diese Hände gesehen. Vielleicht haben hunderte Menschen oder mehr in diesem Gebäude ihre Hände erhoben. Herr, es ist jetzt etwas ihnen nahe, eine andere Person, die Person Christus, der dem natürlichen Auge Unsichtbare, und hat sie veranlasst, eine Entscheidung zu machen. Sie wissen in ihrem eigenen Leben, als ob sie in einen Spiegel schauen. Sie sehen, dass da etwas fehlt und sie wünschen, dass ihr Leben in Übereinstimmung zu der Verheißung Gottes geformt ist. Und sie haben ihre Hände in tiefer Aufrichtigkeit erhoben. Hilf ihnen, Herr, heute Abend zu dem großen Tor der Schafhürde. Mögen sie hineinkommen, lieblich und demütig. Gewähre es, sie sind dein Herr, handle mit ihnen. Nun, sie können diese Entscheidung nicht gemacht haben, sie konnten ihre Hände nicht erhoben haben, ohne ein übernatürliches Etwas. Es zeigt, dass da irgendwo ein Leben ist, denn in Übereinstimmung zur Wissenschaft würde die Schwerkraft unsere Hände niederhalten. Aber da war etwas, das ihre Gedanken traf, dass sie das Gesetz der Schwerkraft verachten ließ und ihre Hände hinauf zu dem Schöpfer streckte, der sie gemacht hatte. Ja, ich möchte den ganzen Weg gehen, ich möchte heute Abend außerhalb des Lagers gehen. Herr, das Becken ist bereit für die erste Handlung nach der Buße, nämlich um getauft zu werden und eine Verheißung, den Heiligen Geist zu empfangen. In diesen letzten Tagen ergeht ein Ruf zurück zu dem Originalglauben, dem Originalrezept. Wir sehen zu viele Menschen von Christus entfernt, die unter diesen menschengemachten Rezepten sterben. Sie mögen genauso gut in ihren Denominationen sein, aber Herr, ich möchte dein Rezept. Du bist unser Arzt. Es gibt einen Arzt. Es gibt Balsam in Gilead. Es gibt einen Arzt hier heute Abend, um jede kranke Seele zu heilen, jedes physische Wesen zu heilen. Großer Arzt aller Zeiten, großer Schöpfer der Himmel und der Erde, komme nun, möchtest du unter uns und spreche zu uns. In dem Namen von Jesus Christus. Während jeder in seinem Herzen betet, Herr Jesus, helfe mir jetzt. Und wenn du niemals getauft worden bist und du überzeugt bist, ich habe nicht über die Taufe gepredigt, aber wenn du überzeugt bist, dass du getauft werden sollst in christlicher Taufe, der einzige Weg, dass je ein Christ, was ist, wenn du dort heraufkommst und auf eine andere Art getauft bist und der gleiche Jesus, der sagte, wer ein Wort wegnehmen wird oder ein Wort hinzufügen wird, derselbe wird herausgenommen, sein Teil, aus dem Buch des Lebens. Jesus sagte das und er sagte, alle Schrift ist inspiriert und muss erfüllt werden. Nun, ihr kennt es anders. Was willst du damit tun? Wenn du nur eine Sensation oder so etwas gehabt hast, ich glaube an Sensationen. Wenn du nur einmal im Geiste getanzt hast, in Zungen gesprochen, ich glaube auch an das. Aber wenn das alles ist und dein Geist in dir sagt, dem Worte nicht zu folgen, wo du doch weißt, dass es richtig ist, dann ist etwas verkehrt mit diesem Geist. Es ist nicht der Heilige Geist. Es kann nicht sein. Siehst du, er würde sein eigenes Wort identifizieren. Du weißt das. Du kannst dich nun bereit machen zu kommen, während wir beten. Jesus von Nazareth, komme nun nahe und spreche zu jedem Herzen. Ich übergebe sie dir, mögen sie dein sein. Alle diese Hände, sie sind Trophäen der Botschaft, Herr, von dir und deiner großen, erhabenen Gegenwart, die nun mit uns ist. Jedermann, der ein Empfinden für den Geist hat, kann sagen, dass du hier bist. Dieses große Gefühl von Heiligkeit. Gewähre es, Herr, gerade jetzt in dem Namen von Jesus Christus. Nun mit unseren Häuptern gebeugt, wenn hier ein Mensch ist, der in dem Namen von Jesus Christus getauft sein möchte, Buße tun möchte, die Taufe des Geistes suchen möchte, da ist ein Raum zu meiner Linken offen, für Frauen zur Rechten. Es wird jemand da sein, um euch zu unterweisen. Die Taufgewänder warten, alles. Nun, während wir unsere Häupter gebeugt halten, singen wir, ich kann meinen Erlöser rufen hören.